Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute Abend hier erschienen sind zu unserer Buchvorstellung. Vielen Dank auch, dass Sie heute nach Erfurt gekommen sind, um uns ja einen Teil auch der Geschichte Erfurts heute näher zu bringen. Wir als Projektgruppe Erfurt im Nationalsozialismus, die diese Veranstaltung mit ausgerichtet haben, freuen uns ganz besonders darüber, heute auch über Kontinuitäten und Zusammenhänge von Kolonialismus, Novemberrevolution, dem Untergang der Weimarer Republik und schließlich dem Aufstieg des Nationalsozialismus diskutieren zu dürfen und vielleicht auch über aktuelle Ausblicke auf Rassismus und Antisemitismus und Nationalsozialismus. In diesem Sinne möchte ich gar nicht große Worte verlieren und habe nur noch zwei organisatorische Hinweise. Das wäre zum einen, dass Sie sich bitte alle in die Teilnehmerliste hier vorne eintragen, die ich jetzt rumgehen lasse. Und falls noch jemand Informationen zu der Projektgruppe haben möchte, ganz hinten ist auch noch ein Zettel, auf dem man sich für den Newsletter eintragen kann. Und dann würde ich das Wort übergeben an die Gruppe Decolonize Erfurt.
Vielen Dank, Anna. Ja, auch wir freuen uns ganz besonders über diesen Vortrag heute, über diese Lesung, weil das genau auch eines der Ziele von unserer Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus ist, nämlich die eben eine Zeitspanne zu betrachten, die vor dem formalen Besitz von Kolonien Deutschlands beginnt und über ihn hinausgeht in den Nationalsozialismus und letzten Endes bis in die Gegenwart. Ich sage jetzt an der Stelle auch nicht mehr und sage nur noch mal vielen herzlichen Dank fürs Kommen und übergebe noch mal das Mikro.
Nur noch ganz kurz eine Danksagung an das Eine Weltnetzwerk Thüringen, die der dritte Ausrichter hier sind heute Abend.
Oberleutnant Kramer sagte, meine Herren, er machte eine Pause, ging das Glied entlang und sah jeden einzelnen der 10, 11, 12-jährigen Kadetten mit durchbohrenden Augen an. Er sagte, meine Herren, Sie haben den schönsten Beruf erwählt, den es auf dieser Erde gibt. Sie haben das höchste Ziel vor Augen, das es auf dieser Erde nur geben kann. Wir lehren Sie hier, dieses Ziel zu erfüllen. Sie sind hier, um das zu lernen, was Ihrem Leben erst die letzte Bedeutung verleiht. Sie sind hier, um sterben zu lernen. Ernst von Salomon, Kadettenschüler und Freikorpssoldat.
Georg Ludwig Rudolf Merker wurde am 21. September 1865 in Westpreußen geboren. Sein Vater, ein Richter und Reserveoffizier, starb, als Georg 6 Jahre alt war. Georgs Mutter stellte einen Antrag auf Aufnahme ihres Sohnes in die Kadettenanstalt. Dieser wurde auch stattgegeben. Die Kadettenanstalten waren Institutionen zur Züchtung militärischen Nachwuchses. In ihnen herrschten rigide bis sadistische Umgangsformen. Nicht nur zwischen den Lehrern und Schülern, sondern auch zwischen den Schülern untereinander. Beliebt war zum Beispiel die Rutsche oder glatte Lage, in der der Körper eines Neubeginners in maximal 5 Minuten mit äußerster Brutalität behandelt wurde. Es fand eine Umformung des Lustempfindens in ein lustvolles Schmerzempfinden statt, nach dem Motto, schön ist, was weh tut. Natürlich gab es solche Institutionen und Umgangsformen auch anderswo, in anderen Ländern und Staaten. In Preußen allerdings gab es eine Besonderheit. Die militärischen Umgangsformen waren dort besonders tief in das Alltagsleben eingedrungen. Nach Lessing war Preußen der sklavischste Staat Europas und Heinrich Heine dichtete, sie stellt noch immer so steif herum, so kerzengerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. Merker verlässt nach 9 Jahren die Kadettenanstalt und tritt in die Armee ein. Dort herrscht eine tägliche Routine, die ihn nicht erfüllt. Es zieht ihn in die deutschen Kolonien Ostafrika und Kiaochau sowie in das Osmanische Reich. Wir sehen hier eine Karte der deutschen Kolonien. In Afrika Togo, Kamerun, Südwestafrika, das heutige Namibia, Ostafrika, das heutige Tansania, Ruanda und Burundi. In China Kiaochau, die Provinz mit der Hauptstadt Tsingtau gegenüber von Korea. Einen Teil Neuguineas, mehrere Inselgruppen in der Südsee sowie einen Teil Samoas, den man hier nicht mehr erkennen kann. Der ist also, käme dahinter, sozusagen da ungefähr. Merker betreibt Vermessungsarbeiten. Er ist ein begabter Topograf. In Ostafrika hat er auch erste Kampferfahrungen gegen die ansässige Bevölkerung. Zurück im Deutschen Reich hält er einen Vortrag, der auch als Publikation erscheint, namens Unsere Schutztruppe in Ostafrika. Er erweist sich aus seiner Sicht als ein profunder Kenner der dortigen Gegebenheiten, kommt dann aber zu dem Schluss:
Tief eingewurzelt in unseren Herzen ist der nationale Stolz. Und als die Kunde zu uns drang, dass Deutschland seinen eisernen Fuß auf die afrikanische Küste gesetzt, dort seine Flagge entfaltet habe, da entflammte die Begeisterung, die Jungdeutschland durchflammte, genau aus derselben Quelle, aus der Quelle des Nationalstolzes. Und plötzlich erklang an der Küste deutsches Kommandowort und deutsches Hurra.
Merker, inzwischen in den großen Generalstab aufgenommen, im Februar 1901.
Ich hatte gebeten, zur Front zu kommen und hatte mich mit allem darauf eingerichtet. Jetzt ist es wieder nichts und mir ist der Frontdienst doch so nötig wie das liebe Brot. Ferner bin ich Berlin und des Bürositzens reichlich überdrüssig.
3 Jahre später, 1904, treffen wir ihn in Südwestafrika. Dort haben sich die Herero gegen die deutsche Kolonialherrschaft erhoben. Der oberkommandierende General von Trotha beschreibt seine Konsequenzen.
Ich kenne genug Stämme in Afrika. Sie gleichen sich alle in dem Gedankengang, dass sie nur der Gewalt weichen. Diese Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik. Ich vernichte die aufständischen Stämme mit Strömen von Blut und Strömen von Geld.
50.000 bis 60.000 Herero versammeln sich am Waterberg, einem Gebirgsplateau. Von Trotha plant dort eine Entscheidungsschlacht. Doch es gelingt vielen Herero die Flucht in die Omaheke, einem Teil der Wüste Kalahari. Die Deutschen sperren die Wasserstellen. Die Herero sind nun dem Tod durch Verhungern und Verdursten ausgeliefert. Am 2. Oktober 1904 erlässt von Trotha seinen berüchtigten Vernichtungsbefehl.
Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen.
Dieser Befehl wird am 8. Dezember von der Reichsregierung zurückgenommen, hauptsächlich aufgrund starker internationaler Kritik und aus ökonomischen Ursachen. General von Schlieffen, der Chef des großen Generalstabes, billigte durchaus das Vorgehen von Trothas.
Dass er die ganze Nation vernichten oder aus dem Land treiben will, darin kann man ihm beistimmen. Der entbrannte Rassenkampf ist nur durch Vernichtung oder vollständige Knechtung der einen Partei abzuschließen. Die Absicht des Generals von Trotha kann daher gebilligt werden. Er hat nur nicht die Macht, sie durchzuführen.
Die Rücknahme des Vernichtungsbefehls geschah nach dem Völkermord. Es handelte sich also dabei um ein staatlich sanktioniertes Handeln. Im Oktober 1904 erhoben sich auch die Nama im Süden des Landes. Trotha droht erneut mit Vernichtung. Der Krieg entwickelt sich zum Fiasko für die Deutschen. Am Ende stehen etwa 14.000 deutsche Soldaten gegen ein paar hundert Nama. Merker kommt erst nach der Schlacht am Waterberg nach Südwestafrika. Als Etappenkommandeur hat er allerdings die Gelegenheit, überlebende Gefangene in Konzentrationslagern zu internieren. Schließlich werden die Überlebenden auf der Haifischinsel vor Lüderitzbucht interniert, auch der sogenannten Todesinsel. Dort findet eine Fortsetzung der Vernichtungspolitik statt. Die Gefangenen müssen Zwangsarbeit verrichten und werden unterernährt. Von 1.700 Nama und einigen hundert Herero sterben nochmals etwa 50%. Merker wird inzwischen zum Kandidaten für den obersten Kommandeursposten. Er entscheidet sich allerdings dagegen. Seine Gründe sind persönliche Zerwürfnisse im Kommando sowie die Tatsache, dass er als Militär einem zivilen Gouverneur unterstanden hätte, was er mit seiner Ehre nicht vereinbaren konnte. 1910 kehrt er ins Deutsche Reich zurück. Dort hält er wieder einen Vortrag, in dem er Mut und Geschicklichkeit der Herero anerkennt, aber wiederum zu folgendem Fazit kommt:
Vor dem Kriege waren wir lediglich die Geduldeten im Lande. Mit unsäglichem Hochmut und starkem Dünkel sahen die Eingeborenen auf uns herab. Dem muss ein Ende gemacht werden, denn das vertrug sich weder mit unserer nationalen Würde noch mit unseren wirtschaftlichen Interessen.
Den Herero-Nama-Krieg überlebten etwa 15.000 von 80.000 Herero und 10.000 von 20.000 Nama. Es starben ein Drittel der Berg-Damara, die zwar mit dem Krieg an sich nichts zu tun hatten, aber von den Deutschen nicht von den Herero unterschieden werden konnten. Die Situation heute ist die: Herero und Nama leben am prekären Rand der namibischen Gesellschaft. Ihre Forderungen sind Anerkennung des damaligen Geschehens als Völkermord, eine glaubwürdige Entschuldigung durch die deutsche Regierung sowie eine adäquate Entschädigung. Blieben die Ereignisse für die deutsche Geschichte folgenlos oder gab es Anknüpfungspunkte für das weitere Geschehen? Ute Frevert, eine deutsche Historikerin, schreibt:
Die Soldaten und Offiziere der NS-Wehrmacht zogen mit anderen politischen Vorstellungen und Werthaltungen in den Krieg als die der alten Armee. Ihrer rassischen Höherwertigkeit gewiss kämpften sie, besonders im Osten und Südosten, gegen Minderwertige. Ihre Gegner waren keine Menschen mehr, sondern Untermenschen und entsprechend zu behandeln.
Frevert blendet damit die deutschen Kolonien und die dort geführten Kriege komplett aus. Ebenso die Massaker an der belgischen Bevölkerung zu Beginn des Ersten Weltkrieges, wobei die Belgier häufig als mindere Rasse betrachtet wurden. So heißt es in einem Bericht des Konstantin Baron von Gebsattel, Vorstandsmitglied des Alldeutschen Verbandes:
Laut Bericht eines beteiligten Militärarztes hat das belgische Volk gegen deutsche Soldaten, besonders gegen arme Verwundete, Scheußlichkeiten begangen, wie sie sonst nur bei den Horden minderwertiger Rassen vorkommen und die dieses Volk für die Zukunft aus den Reihen der zivilisierten Nationen streichen. Die Belgier stehen ja auf der Stufe der Hereros, tief unter den Hottentotten.
Zu nennen sind auch die kolonialen Ambitionen der Heeresleitung während des Ersten Weltkriegs an der Ostfront im sogenannten Gebiet Oberost. in dem sich bereits eine deutliche Verbindung germanischen Herrenrassentums mit manifestem Antisemitismus zeigte. Auch das Auftreten der Freikorps im Baltikum ist in diesem Zusammenhang eindeutig. So schreibt der Freikorpskämpfer Ernst von Salomon:
Wir trieben die Letten wie Hasen übers Feld und warfen Feuer in jedes Haus und pulverten jede Brücke zu Staub und knickten jede Telegrafenstange. Wir schmissen die Leichen in den Brunnen und warfen Handgranaten hinterdrein. Wir erschlugen, was uns in die Hände fiel. Wir verbrannten, was brennbar war. Wir sahen rot. Wir hatten nichts mehr von menschlichen Gefühlen im Herzen. Wo wir gehaust hatten, da stöhnte der Boden unter der Vernichtung.
Die nach Ute Frevert angeblich neuen Vorstellungen und Werthaltungen der Wehrmachtsangehörigen hatten durchaus historische Vorläufer. Klaus Teweleit schreibt hierzu:
Die Behauptung, Krieg und Nachkrieg, später dann die Weltwirtschaftskrise, hätten den Grund zum deutschen Faschismus gelegt, verstellt den Blick darauf, dass der Typ Mann, der entscheidend zum Sieg des Faschismus beigetragen hat, zu Beginn des Krieges 1914 in seinen wesentlichen Zügen längst vorhanden war.
Dieser Typ Mann war erzogen im preußischen Militarismus. Die Hundenrede Kaiser Wilhelms II. Im Jahre 1900 zur Verabschiedung eines deutschen Truppenkontingents nach China.
Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht.
Brachte das Gewaltpotenzial des preußischen Militarismus beispielhaft auf den Punkt. Es folgten dann auch entsprechende Massaker an der einheimischen Bevölkerung. Eine weitere Steigerung erfolgte im Herero-Nama-Krieg. Ebenso im ostafrikanischen Machi-Machi-Krieg. Der Vernichtungsbefehl des Generals von Trotha spricht eine gleichfalls klare Sprache.
Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen.
Der Völkermord an Herero und Nama ist ohne einen ausgeprägten rassistischen Hintergrund bis hin zum Vernichtungswillen auf deutscher Seite nicht denkbar. Die Brutalität der deutschen Kriegsführung bewegte sich nicht im außergesetzlichen Rahmen, sondern war legal sanktioniert. Das Untermenschentum des Dritten Reichs hatte durchaus historische Vorläufer, an die es anknüpfen konnte. Ich mache jetzt eine kurze Zwischenbemerkung, die das Buch betrifft. Im Buch habe ich dann einiges erläutert, was man in einem Vortrag schon aufgrund der Zeit nicht ausführlich behandeln kann. Dazu gehören etwa die politische Entwicklung des Deutschen Kaiserreichs, die Entstehung und der Verlauf der deutschen Kolonialgeschichte, Ausführungen zu Deutsch-Ostafrika, China und dem Osmanischen Reich am Beispiel der Anatolischen Eisenbahn, sowie zu den Ursachen des Herero-Nama-Krieges. Im Weiteren sparen wir hier ein längeres Kapitel über den Ersten Weltkrieg aus, ebenso größere Teile zum Thema Novemberrevolution. Das Buch geht über eine reine Biografie hinaus. In ihm werden Rahmenbedingungen politisch-gesellschaftlicher Art ausführlicher behandelt als in vielen anderen Biografien. In speziell formatierten Abschnitten werden Überlegungen zu aktuellen Diskussionen eingefügt, wie etwa zum Verhältnis Kolonialismus-Nationalsozialismus, Rezeption der Novemberrevolution bei führenden Historikern der SPD oder eine Betrachtung der Literatur zum Thema Freikorpsbewegung. Ebenso enthält das Buch besonders gekennzeichnete Abschnitte persönlicher Art, die die Entstehung als Work in Progress darstellen, etwa eine Begegnung mit Klaus Teweleit, ein Besuch des Imperial War Museums in London oder des Friedrich-Ebert-Hauses in Heidelberg oder Reflexionen zum Thema Rassismus. Im Juni 1913 wird Mercker Kommandeur auf der Nordseeinsel Borkum. Borkum hat eine militärstrategisch hohe Bedeutung, da es relativ dicht an England gelagert ist. In Borkum herrscht zu dieser Zeit bereits der sogenannte Beda-Antisemitismus, in dem sich die Insel als ein Vorreiter betätigt. An Unterkünften und Hotels hängen Plakate mit der Inschrift »Juden und Hunde dürfen hier nicht herein«. Trotz der angeblich militärstrategisch so hohen Bedeutung verläuft die Zeit völlig ereignislos. Durch die erzwungene militärische Abstinenz kann Merker seinen autoritären Charakter gegenüber der Bevölkerung voll zur Geltung bringen. Jahre später, im Januar 1919, wird der ansonsten sehr gemäßigte Borkumer Arbeiter- und Soldatenrat ein Telegramm an Reichswehrminister Noske schicken.
Wir halten es für unsere Pflicht, die Reichsregierung dringend vor General Merker, Kommandeur des Landesjägerkorps, zu warnen, der sich hier auf Borkum stets als Erzreaktionär schlimmster Sorte und als Herrenmensch erwiesen hat.
Den nicht stattfindenden militärischen Kampf ersetzt Merker durch den Kampf gegen Alkoholgenuss, Fremdwörter und Sexualität. Freundschaften junger Frauen und Soldaten beantwortet er mit einem nächtlichen Ausgehverbot für die gesamte Bevölkerung. Zudem verbietet er Entbindungen auf der Insel. Bei sogenannten illegalen Entbindungen droht er mit dem Verweis sämtlicher Frauen auf das Festland.
Frauen tauchen in Merkers Schilderung vor allem als Feindbilder auf. Vertierte Weiber, so seine Schilderung während der Freikorpszeit, gebärdeten sich für ihn wie Hyänen und trampelten gar in widerlichster Weise auf einem Leichnam herum. Die Prostituierten der Berliner Friedrichstraße schienen ihm als besonders wirksame Hetzerin allesamt vom Spartakus bezahlt. Rosa Luxemburg bezeichnete er als Teufelsweib. Frauen stellen in der Welt der Manneszucht in erster Linie Störfaktoren und Bedrohung eines rigiden Charakter- und Körperpanzers dar.
Im Oktober 1915 wird Merker endlich an der Front eingesetzt, an der Ost- wie Westfront. Er erhält den Orden Pour le Mérite mit dem besonders begehrten Eichenlaub. Entstehung und Verlauf des Ersten Weltkrieges und der Novemberrevolution sind im Buch zusammengefasst. Seit dem November 1918 spätestens zerfällt das deutsche Heer komplett. Die oberste Heeresleitung befindet sich in einem Machtvakuum. Die Rätesozialisierung und Entmilitarisierungsbewegungen geraten in die Offensive. Führende Sozialdemokraten schließen einen Pakt mit den alten militärischen Eliten. Genannt sei der berühmte Ebert-Gröner-Pakt. Wir sehen hier den Rat der Volksbeauftragten, bestehend aus 3 Mitgliedern der SPD und 3 Mitgliedern der abgespaltenen linken US-unabhängigen Sozialdemokraten. Die Freikorps erscheinen nun als Rettung. Inzwischen gibt es erste Freikorps. Das sind unabhängig vom offiziellen Heer agierende Verbände. Ihre Zusammensetzung ist heterogen. Sie bestehen aus ehemaligen Frontsoldaten, Patrioten, Kriminellen und vielen Studenten. Sie alle sind auf ihren jeweiligen Führer eingeschworen. Merker gründet sein Freikorps am 6. Dezember 1918 in der Nähe Paderborns. Er nennt es Freiwilliges Landesjägerkorps. Zu Beginn besteht es aus etwa 4000 Mann. Merker ist bewusst, dass er jetzt nicht mehr gegen minderwertige Rassen, sondern gegen eigene Landsleute kämpfen muss. Zucht und Ordnung in den Freikorps sind schwierig. Merker erlässt harte Disziplinarstrafen, zum Beispiel die Todesstrafe auf Plünderungen. Als oberstes militärisches Prinzip nennt er beständig die Manneszucht. Merker als eingeschworener Monarchist hatte erkannt, dass der Kampf gegen Umstürzler und Feinde der Nation jetzt gemeinsam mit den rechten SPD-Führern geführt werden musste. Anfang Januar 1919 finden gewaltige Demonstrationszüge in Berlin statt. Der Generalstreik wird ausgerufen, es bildet sich ein Revolutionsausschuss, Zeitungsgebäude und Druckereien werden besetzt. Die Niederschlagung geschieht unter Anwendung brutaler militärischer Gewalt durch Reste des alten Heeres. Die Freikorps sind noch nicht beteiligt. Sie sind in der Nähe Berlins stationiert. Wir sehen hier das Gebäude der Zeitung Vorwärts nach Besetzung und Erstürmung durch die Heereseinheiten. Kurz vorher besuchten Ebert und Noske, der spätere Reichswehrminister, das Freiwillige Landesjägerkorps, das in Zossen bei Berlin zusammengezogen war. Hierzu Merker.
Am 4.1. erschienen auf meine Aufforderung die Volksbeauftragten Ebert und Noske im Zossener Lager, um die Truppen anzusprechen. Sie waren freudig erstaunt, wieder richtige Soldaten vor sich zu sehen. Als sie die Truppen von allen Seiten mit klingendem Spiel in fester, strammer Haltung heranrücken sahen, beugte sich Noske zu Ebert herab, klopfte ihm auf die Schulter und sagte: »Sei nur ruhig, es wird alles wieder gut werden.« Ein Zeichen, unter welchem Druck die Regierung sich damals befand. In ihren Ansprachen forderten die beiden Volksbeauftragten die Mannschaften auf, die Manneszucht zu bewahren.
11 Tage später durften die Freikorps nach geschlagener Schlacht in die Stadt. Ihre Aufgabe war nun, die Ruhe wiederherzustellen und die Bevölkerung zu entwaffnen.
Etwa zeitgleich mit der Ankunft der Freikorpsverbände in Berlin wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die führenden Mitglieder der KPD, ermordet. Den Befehl gab Hauptmann Waldemar Pabst, erster Generalstabsoffizier, der gemeinsam mit dem Freiwilligen Landesjägerkorps einmarschierten Garde-Kavallerie-Schützendivision. Den Auftrag dazu habe er nach eigenem Bekunden von Noske und Ebert erhalten. Schon im Dezember 1918 wurden in Berlin Plakate und Handzettel verteilt, auf denen unverhüllt zum Mord an den führenden Mitgliedern des Spartakusbundes aufgerufen wurde. Schlagt ihre Führer tot, tötet Liebknecht. Die Unterschrift lautete: Die Frontsoldaten. Die Frontsoldaten waren zu diesem Zeitpunkt allerdings noch gar nicht in Berlin eingetroffen.
Das Freiwillige Landesjägerkorps verlässt Berlin bereits im Januar.
Wenige Tage nach den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar verließ das Freiwillige Landesjägerkorps Berlin. Merker betonte die ruhige Lage. Nur einmal sei es während der Anwesenheit seines Freikorps zu einer ernsthaften Auseinandersetzung gekommen. Der Abschied aus der Stadt fiel ihm nicht schwer. Im Übrigen machte Berlin auf uns einen unendlich widerwärtigen Eindruck. Während am Anhalter Bahnhof das Maschinengewehrfeuer rasselte, tanzte auf dem Potsdamer Platz junges Volk, Foxtrott und Schiebetänze. Alle Lokale waren überfüllt von einer Menschenmenge, die im Gelde zu schwimmen schien. Ein ekelhaftes Protzentum trat vielerorts unverhüllt zur Schau. Den Berlinern schien jedes Gefühl für die tiefe Not unseres Vaterlandes abhanden gekommen zu sein. Und oft legte man sich die Frage vor, ob es sich lohne, für solch ein Geschmeiß seine Haut zu Markte zu tragen. Es wurde uns klar, dass der Hass gegen Berlin im Reiche voll berechtigt war. Noch etwas war ihm aufgefallen. Besonders wirksame Hetzerinnen waren die Dirnen der Friedrichstraße, die alle im spartakistischen Solde zu stehen schienen. Dominik Wenner fügte in seinem Buch »Söldner ohne Sold« hinzu: Die Disziplin ließ nach und die Jäger Merkers fraternisierten mit den Matrosen der Volksmarinedivision. Es war also Zeit, Berlin den Rücken zu kehren.
Im Februar 1919 wird das Freiwillige Landesjägerkorps zum Schutze der Nationalversammlung nach Weimar beordert. Merkers skurriler Vorschlag, das Freikorps direkt im Versammlungsort, dem Nationaltheater, patrouillieren zu lassen, wird abgelehnt. Es entsteht eine neue Eskalationsstufe. Viele Arbeiterräte, auch SPD-dominierte, fordern weiterhin Sozialisierung des Bergbaus, Demokratisierung der Betriebe und Abschaffung des Militarismus. Eine Art zweite Revolution kommt in Gang. Merker wird von der nunmehrigen Reichsregierung zur Befriedung in weitere Orte geschickt. Seine Haupteinsätze hat er in Gotha, Halle, Magdeburg, Braunschweig, Leipzig, Eisenach, Erfurt, Suhl und Bitterfeld. Sein Aufenthalt in Erfurt gestaltete sich folgendermaßen.
Merker wurde nun nach Erfurt beordert. An diese Stadt hatte er trübe Erinnerungen, waren dort doch Ende Februar er und seine Generalstabschef auf dem Weg von Gotha nach Weimar von einer aufgebrachten Menge verprügelt und nur mit Hilfe des Arbeiter- und Soldatenrates vor Schlimmerem gerettet worden.
In Erfurt war es am 8. November 1918 gemäßigten Kräften gelungen, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, die von den Arbeitern der Metall- und Rüstungsbetriebe und der Garnison ausgingen. Der Arbeiter- und Soldatenrat sprach sich von Anfang an für den parlamentarischen Weg aus. Mitte Januar aber radikalisierten sich Teile der Arbeiterschaft, als noch kurz vor den Wahlen zur Nationalversammlung ein Truppentransport am Bahnhof angehalten wurde, der sich auf dem Weg nach Berlin zur Niederschlagung der dortigen Januarkämpfe befand. Es kam auch zu Ausschreitungen gegen eine Zeitung und die Geschäftsstellen der Deutschen Volkspartei und Deutschen Nationalen Volkspartei, die nicht die letzten Ereignisse dieser Art blieben und vom gemäßigten Arbeiter- und Soldatenrat nicht unter Kontrolle gehalten werden konnten. Dieser begann sich durch den Austritt der meisten Mehrheitssozialdemokraten ebenfalls zu radikalisieren.
Die Erfurter Arbeiter nahmen vom 27. Februar bis 8. März 1919 am mitteldeutschen Generalstreik teil. Als ein wesentlicher Grund für zunehmende Bewaffnung der Bevölkerung galt die massive Anwesenheit der Truppen Merkers im nahegelegenen Weimar. Man befürchtete die Besetzung Erfurts. Schon am 2. Februar erfolgte eine Straßensperre durch bewaffnete Arbeiter in Erwartung eines Einmarsches des Freiwilligen Landesjägerkorps, der aber noch nicht stattfand. Dafür unternahm am 9. Februar ein Vizefeldwebel namens Malchholz einen Putschversuch, den die Erfurter Volkswehr vereitelte. Das nahegelegene Erfurt war uns Landesjägern seit langem ein Dorn im Auge, betonte Merker.
Man könne sich dort als Landesjäger nicht aufhalten, ohne seiner Abzeichen beraubt und misshandelt zu werden. Er habe bereits des Öfteren ein Eingreifen dort vorgeschlagen, auch weil Erfurt seiner ohnehin unruhigen Nachbarschaft ein schlechtes Beispiel gebe. Die Androhung eines Generalstreiks durch den Rat der Eisenbahnarbeiter bot nun der Reichsregierung den Anlass, tatsächlich einzuschreiten. Am 17. Juni erfolgte der Einmarschbefehl für Merker, der sich zunächst auf die Ordnung der Eisenbahnangelegenheiten beschränken sollte. Er wurde aber ermächtigt, je nach Lage der Dinge den Belagerungszustand über die Stadt und den Landkreis zu verhängen.
Schon die Anreise des Freiwilligen Landesjägerkorps erwies sich als schwierig, da sie Eisenbahnarbeiter den Transport der Truppen verweigerten. Der erhoffte Überraschungseffekt trat somit nicht ein. Erst mit größerer Verspätung gelangten die Landesjäger in die Stadt. Auch das Jägerbataillon des Freiwilligen Landesjägerkorps sollte in Erfurt tätig und in Weimar durch zwei Kompanien aus Apolda ersetzt werden, welche aber bei ihrer Anreise ebenfalls behindert wurden. Dadurch entstand in Weimar eine Sicherheitslücke, die 60 Gefangene zur Flucht aus dem Landesgerichtsgefängnis und einem nächtlichen bewaffneten Angriff auf das Schloss nutzten, in dem das Regierungskabinett logierte. Es entstand ein wüster Schusswechsel, Rufe wie »Wo ist Noske, der Hund?« ertönten. Schließlich standen Noske, Reichspräsident Ebert und zwei Adjutanten mit Pistolen bestückt auf dem Schlosshof, bis zurückkehrende Landesjäger eingriffen, die durch Eisenbahnarbeiter am Weimarer Bahnhof an der Weiterfahrt nach Erfurt gehindert wurden.
In Erfurt berief Merker sofort ein Treffen mit dem Angestellten- und Arbeiterausschuss der Eisenbahndirektion ein. Am Nachmittag desselben Tages fand eine Sitzung mit dem Arbeiterrat statt. Obgleich Merker dem Arbeiterrat Kompromissbereitschaft attestierte, stand die Drohung eines Generalstreiks im Hintergrund. Gleichzeitig sammelte sich um den Bahnhof eine größere Menge, die gegen die Anwesenheit der Truppen protestierte. Es kam zu Festnahmen und Warnschüssen, die aber keine abschreckende Wirkung zeitigten.
Die Menge, die offenbar den Eindruck hatte, die Truppe getraue sich nicht, ernst zu machen, begleitete die Schüsse mit johlenden Bravo-Rufen.
Merker verhängte noch am frühen Abend den Belagerungszustand. Die Plakate, die diesen verkündeten, wurden abgerissen und verbrannt. Merker kommentierte:
Ich habe außer in Halle nirgendwo in Mitteldeutschland einen so wilden Jahnhagel, das ist Pöbel, kennengelernt. Um 8 Uhr musste ich den Befehl geben, mit dem Bajonett den Bahnhofsplatz zu säubern. Dann trat Ruhe ein.
Am nächsten Tag, dem 19. Juni, wurde Merker nach Weimar berufen. Es ging um Besprechungen bezüglich der Unterzeichnung des Friedensvertrages. Als sein Vertreter in Erfurt setzte er General Hüther ein.
Hüther erklärte sich damit einverstanden, dass die vom Arbeiterrat geschaffene Volkswehr gemeinsam mit den Regierungstruppen auftreten sollte. Das trug zu einer Beruhigung der Lage, zumindest im Straßenbild, bei. Eine Abordnung des Beamtenausschusses und des Arbeiterrates der Eisenbahndirektion fuhr nach Berlin, um mit dem Eisenbahnminister zu verhandeln. Doch obwohl es zunächst hieß, eine Einigung sei erzielt, nahmen die Streiks zu. Eine Hauptforderung war der sofortige Abzug der Regierungstruppen. Nun eilte unmittelbar vor seiner Ernennung zum Reichskanzler der Arbeitsminister Gustav Bauer aus Weimar nach Erfurt. Die Arbeiter erhielten einen Sitz im Beirat der Eisenbahnverwaltung. Darauf nahmen sie den Betrieb wieder auf. Im Gegenzug beendete Hüther den Belagerungszustand und ließ die Truppen abtransportieren.
Merkers Vorgehen in den verschiedenen Städten verfolgte einem bestimmten Schema. Erstens, Speer und Spitzel wurden vor dem Einmarsch zur Erkundung der Lage in die jeweilige Stadt geschickt. Zweitens, der Einmarsch sollte möglichst überraschend erfolgen. Drittens, es sollte eine Demonstration großer militärischer Überlegenheit geben, mit Infanterie, Artillerie, Minenwerfern, Flugzeugen und Panzerzügen. Viertens, Einberufung lokal entscheidender Personen, nicht etwa zur Diskussion, sondern um Befehle zu erteilen. Fünftens, Entwaffnung der Bevölkerung. Sechstens, Entmachtung der Räte. Siebtens, vor dem Abzug der Aufbau örtlicher konterrevolutionärer Verbände. Die Erfolge und auch Misserfolge, die Merker damit hatte, in den einzelnen Orten sind im Buch beschrieben. Kurz nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrages Mitte 1919 feiert Reichswehrminister Noske seinen Geburtstag im Weimarer Schloss Belvedere, dem Hauptquartier des Freiwilligen Landesjägerkorps und Merkers. Noske:
Ich habe Sie schon im Frühjahr bei einer Unterredung, Herr General, scherzweise den Städtebezwinger genannt. Ich glaube, dass, wenn man diese Zeiten erst einmal ruhig beurteilen wird, man Ihre Taten, Herr General, der Sie bis jetzt über 20 Städte zur Botmäßigkeit wieder zurückgebracht haben, dankbar als hervorragende vaterländische Leistung allgemein bewerten wird. Seien Sie überzeugt, dass ich stets, solange ich die Ehre haben werde, Reichswehrminister zu sein, und diese Aussicht besteht wohl noch für eine ganze Weile, für die Freikorps eintreten werde. Ich trinke auf das Wohl des Landesjägerkorps und seiner Führer.
Das Freiwillige Landesjägerkorps wird im Folgenden der Reichswehr eingegliedert. Merker wird Befehlshaber des Wehrkreiskommandos 4 in Dresden. Im Reich kursieren Putschgerüchte. Im März 1920 ist es soweit. Waldemar Kapp und General Lüttwitz schreiten zur Tat. General Lüttwitz hat seine Vorstellungen bereits vorher beschrieben.
Nur Zwang wird das Volk zur Arbeit bringen. Daraus ergeben sich folgende Notwendigkeiten. Erstens, vernünftiger Abbau der Arbeitslosenunterstützung. Der Grundsatz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, muss wieder wie früher zur Geltung kommen. Zweitens, unbedingtes Verbot politischer und wirtschaftlicher Streiks. Gegenüber Staatsfeinden schlug er vor, diese Schädlinge müssen rücksichtslos vernichtet werden. Kampf bis aufs Messer gilt es diesen staatsfeindlichen Elementen gegenüber. Rigorose Unterdrückung ihrer Presse und ihrer führenden Persönlichkeiten ist das einzig wirksame Mittel.
Wir sehen ja auf dem Bild ein Plakat der Brigade Erhard, dem zentralen militärischen Kommando der Putschisten, mit einem bereits zukunftsweisenden Symbol am Stahlhelm. Der Generalstreik wird ausgerufen. Er entwickelt sich zum größten Streik der deutschen Geschichte. Die SPD-Regierungsmitglieder fliehen nach Dresden zu dem für loyal gehaltenen Merker. Merker hat allerdings inzwischen von General Lüttwitz den Befehl erhalten, die SPDler in Schutzhaft zu nehmen. Er steht in einem ernsthaften Loyalitätskonflikt. Soll er seinem militärischen Vorgesetzten gehorchen oder der rechtmäßigen Regierung? Er interpretiert den Begriff Schutzhaft zunächst so, dass er die Regierungsmitglieder in Schutz nimmt. Besonders irritiert ist er allerdings durch deren Aufruf zum Generalstreik. Ihre Namen, die Namen der SPD-Regierungsmitglieder, standen unter dem Aufruf. Diese allerdings distanzierten sich gegenüber Merker von ihrer eigenen Unterzeichnung, was ihre Unsicherheit in der Situation beweist. Sie fahren anschließend dann auch nach Stuttgart weiter, weil ihnen die Situation in Dresden zu heikel wird. Der Putsch scheitert nach wenigen Tagen. Der Generalstreik und bewaffnete Auseinandersetzungen dauern an unter erneuten Sozialisierungsforderungen. Im Ergebnis muss Noske zurücktreten, bald darauf die gesamte Regierung. Merker wird wegen seiner zweideutigen Haltung aus dem Militärdienst entlassen. Merker ist 54 Jahre alt, als er entlassen wird. Sein Herz schlägt nun wieder für die Kolonien. Er gründet die Koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft und den Deutschen Kolonialkriegerbund und entfaltet eine emsige Tätigkeit mit zwei Schwerpunkten, der Förderung früherer Schutztruppenmitglieder und der potenziellen Wiedererlangung deutschen Kolonialbesitzes. Sein zweites Standheim ist die paramilitärische Organisation Stahlhelm. Er wird Vorsitzender des Stahlhelm Sachsen. Unter seinem Vorsitz wird ein früher Arier-Paragraph verabschiedet, der lautet: Juden können nicht in den Stahlhelm aufgenommen werden. Außerdem entfaltet sich Merker auf literarischer Bühne. Er bringt das Stahlhelm- und Vaterlandsliederbuch heraus.
In dem Gesangsbuch finden sich unter anderem das Lied vom Deutschen Tag, in dem es heißt, einst wird kommen der Tag, wo mit donnerndem Schlag all Deutschland zersprenget die Ketten, wo ein Führer, ein Held an die Spitze sich stellt, die Heimat, die Ehre zu retten. Allem Deutschtum die Ehr, allem Weltlug die Lehr. Frei Deutschland muss wieder gelten. Heil, heil, heil.
Merker stirbt am 31. Dezember 1924 im Alter von 59 Jahren nach einer Operation, die höchstwahrscheinlich durch die Langzeitfolgen einer Tropenkrankheit nötig wurde.
Hauptmann außer Dienst Lowe, Vizepräsident des Kolonialkriegerbundes, schrieb über die Beisetzung von Merker: Noch nie sah Dresden eine Wallfahrt zum letzten Erdengang eines Mannes wie diese. Ungezählte Tausende strömten am 3. Januar vor der Kapelle auf dem Tolkewitzer Friedhof zusammen. Fahnen über Fahnen und Standarten über Standarten, Reichswehr, Offiziere, Mannschaften, Bürger mit Frauen und Kindern, Greise, Jugend, keiner fehlte. Aus allen Teilen des Reichs waren die alten Kolonialsoldaten Tag und Nacht auf der Bahn herbeigeeilt. Die Predigt hielt Hofprediger Kessler, der später berichtete, es war eine gewaltige Kundgebung für den toten Führer, ein überwältigender Aufmarsch, der Krematorium, Friedhof und anliegende Straßen füllte. Mehr als 200 Fahnen umstanden den Sarg und es war ein erhebender Augenblick, als alle die Fahnen sich senkten. Jetzt huldigt der deutsche Geist dem großen urdeutschen Sohn.
Wir sehen hier auf diesem Bild den Grabstein Merkers, einen großen Granitblock. Der ist auf dem Dresdner Nordfriedhof und zwar in einer Ecke, die sich besonders mit Gefallenen des Ersten Weltkrieges beschäftigt. Man findet dort martialische Grabstätten, Denkmäler und Parolen. Zum Beispiel ist hier links an der Wand, hier auf dem Bild jetzt nicht zu sehen, steht ein großer Spruch, der lautet: Mag der Staub gefallener Helden modern, die dem großen Tode sich geweiht, ihres Ruhmes Flammenzüge lodern, in dem Tempel der Unsterblichkeit. Auf dem Granitstein selbst, leider nicht erkennbar, steht: Hier ruht der königlich-preußische Generalmajor Merker, Ritter des Pour le Mérite mit Eichenlaub. Er hat drei deutschen Kaisern in drei Erdteilen treu gedient. Und darunter etwas weniger wortgewaltig: Luise Merker. Der Anlass für meine Beschäftigung mit Georg Merker war ein lokalhistorisches Ereignis. Der Einmarsch von Freikorps-Truppen in Braunschweig im April 1919. Damit trat ich eine zunächst ungeahnte archivalische und literarische Reise an, die mich von Westpreußen nach Ostafrika, Anatolien, China und Südwestafrika bis zu den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs und den Wirren der frühen Weimarer Republik führte. Wie ein Schlaglicht erhellt der Lebensweg Merkers 6 Jahrzehnte deutscher Geschichte, inklusive der von Deutschland in Besitz genommenen Kolonien. Zusammenhänge werden sichtbar zwischen der preußisch-militaristischen Tradition, Krieg und Völkermord in den kolonisierten Gebieten, Weltmachtstreben des Kaiserreichs, dem Ersten Weltkrieg, der Niederschlagung der Rätebewegung bis zu Entstehungsbedingungen des Faschismus. Zudem handelt es sich um ein Lehrstück mit Gegenwartsbezug. Und dazu möchte ich jetzt zum Schluss noch mal ein paar Inputs geben. Erstens: Merkers Lebensinhalt bestand darin, als Soldat Ruhm und Ehre der deutschen Nation zu bewahren und zu vermehren. Er war ein aus bürgerlichen Verhältnissen stammender Musterschüler des vom Adel geprägten preußischen Militärwesens. Seine ihm eigene Korrektheit und Unbestechlichkeit unterschied ihn von manchen seiner Mitstreiter. In seinem ganz eigenen persönlichen Moralkodex existierte durchaus ein Sinn für Gerechtigkeit. Diese sah er bedroht durch jede Bewegung, welche in seiner Sicht die nationale Einheit in Frage stellte oder, wie in den Kolonien, den Vorrang des deutschen Herrschaftsanspruches bestritt. Der Nationalismus war Merkers Lebenselixier, dessen Bedrohung er mit geballter militärischer Macht entgegentrat. Die heutige Globalisierung führt keineswegs zur Beendigung nationalistischen Denkens. Das Gegenteil ist der Fall. Unter weiterentwickelten gesellschaftlich-politischen Bedingungen treibt der Nationalismus erneute Blüten, nicht nur bei AfD und Pegida, sondern auch sichtbar in der sogenannten gesellschaftlichen Mitte. Und das nicht nur rein politisch, sondern zum Beispiel auch architektonisch, wie etwa in Vorhaben wie der Wiedererrichtung der Potsdamer Garnisonskirche oder des Berliner Stadtschlosses, was offensichtlich zur Stärkung des deutschen Nationalbewusstseins dienen soll. Zweitens, lässt die Aufarbeitung des nationalsozialistischen Untergrundes die meisten Fragen offen, macht bereits neues Geschehen die Runde. Im Verein Uniter e.V., auch Hannibals Schattenarmee genannt, organisieren sich Elitesoldaten, Polizisten, Mitglieder der Sicherheitsbranche und Behördenmitarbeiter. Sie unternehmen paramilitärische Übungen und erstellen Todeslisten für den Tag X. Nach eigenen Angaben hat der Verein knapp 2000 Mitglieder. Wir sehen hier ein Abzeichen des Vereins Uniter, der das jedem Freikorps zur Ehre gereichen würde. Die Inschrift lautet Semper Fidelis, das heißt immer treu. Wer hierbei an Freikorps und Schwarze Reichswehr denkt, liegt nicht unbedingt falsch. Drittens. Der klassische Kolonialismus mit Merker als einem seiner Akteure markierte den Beginn eines verhängnisvollen Prozesses. Die kolonisierten Gebiete durch die Verheerungen der Kolonialzeit und Zerstörungen gesellschaftlicher Strukturen belastet, erlangten zwar staatliche Selbstständigkeit, blieben jedoch zu einem Großteil ökonomisch und politisch von den ehemaligen Kolonialmächten abhängig. Der weithin gescheiterte Versuch einer Modernisierung und nachholenden Entwicklung schuf die Grundlage der sogenannten Failed States. Der klassische Kolonialismus und seine historische Weiterentwicklung erweisen sich als eine wesentliche Grundlage der gegenwärtigen großen Flüchtlingsbewegungen, wie auch fundamentalistisch-terroristischer Gruppierungen, die keineswegs ein Relikt aus grauer Vorzeit, sondern ein Produkt der Moderne sind. In diesem Koordinatenkreuz agiert auch Deutschland. Das im Jahr 2016 erschienene Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr formuliert es so: Deutschland ist bereit, sich früh entschieden und substanziell als Impulsgeber in die internationale Debatte einzubringen, Verantwortung zu leben und Führung zu übernehmen. Ein solcher Satz kann nicht zuletzt aus historischer Sicht durchaus bedrohlich klingen. Wir danken fürs Zuhören.
Gibt es Fragen?
Sie hatten in Bezug auf die auf Merkers Kommandantenzeit in dem strategisch wichtigen Insel Borkum von einer speziellen Art des dortigen Antisemitismus noch vor dem Ersten Weltkrieg berichtet und das belegt irgendwie mit Schildern bei Hotels, Juden haben keinen Zutritt, Hunde haben keinen Zutritt oder sowas. Da haben Sie diese Art des Antisemitismus noch speziell sprachlich bezeichnet. Das habe ich leider nicht gehört. Wie war die Bezeichnung dafür?
Juden und Hunde
dürfen. Nee, sie hatten Bäder-Antisemitismus.
Ja, das lief unter dem Begriff Bäder.
Also da war vielleicht Borkum aber auch nicht mal eine Ausnahme. Das gab es in anderen Bädern. Das
war die erste Insel, die sich damit rühmte.
Und dann kamen welche dazu, ja.
Ja.
Das ist ja ein eigenes, das könnte man ja sagen, das ist ja irgendwie auch ein eigenes Thema, ja.
Das stimmt.
Ja, also das war natürlich auf anderen Inseln auch so. Auf Borkum war es aber am extremsten ausgeprägt. Zum Beispiel stand Borkum mit Norderney in Konkurrenz, weil Norderney galt als noch relativ judenfreundlich. Es gibt da auch ein gutes Buch zu dem Thema von einem Historiker namens Bajor. Den Titel weiß ich jetzt nicht mehr so genau, also kann ich jetzt hier im Literaturverzeichnis nachgucken. Nee, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Also der Autor heißt Bajor.
Gut. Jetzt vielleicht mehr in Richtung der lokalen Antikolonialismus-Akteure eine Wissensfrage. Das werden vielleicht viele wissen. In Bezug auf Erwurt wird die Jahreszahl 1503 genannt. Was bedeutet das konkret für eine Aktivität, oder die mit Erwurt jetzt zu tun hat? Benutze die Möglichkeit mal hier.
Also 1503 ist ja der Titel oder ist in dem Titel der Ausstellung vor, die wir eben gemacht haben und auch immer noch machen, Haus Dacheröden bis zum 11. Mai noch zu sehen. Kolonialismus in Erfurt 1503 bis heute. Genau, und die Frage für uns war, wann beginnt denn der Kolonialismus in Erfurt? Wann beginnt überhaupt der deutsche Kolonialismus? Eben das, was oft als Vorgeschichte des offiziellen Kolonialbesitzes verhandelt wird. Unserer Meinung nach beginnt er eben mit den kolonialen Expeditionen der Fugger und Welser, vor allem in Südamerika. Und die Fugger hatten eben ab 1503 für mehrere Jahrzehnte am Erfurter Fischmarkt eine Faktorei. Und deswegen war Erfurt ab dem Jahr 1503 in die kolonialen Netzwerke und Handelswege eingebunden.
Zunächst mal vielen Dank euch beiden für diese wahnsinnig eindrückliche und extrem informative Lesung. Aus euren Ausführungen ist etwas auch nochmal für mich unterstrichen worden, dass man auch bei Thebeleit liest, die enorme Bedeutung von diesem Frauenhass innerhalb dieser Konstruktion von diesem Männerpanzer, die auch eine ist, die sich gegen eine verunreinigende Sexualität abgrenzen muss. Und bei zumindest, wenn ich mich da richtig erinnere, für Thebeleit ist es ja auch so, dass dieser Frauenhass etwas ist, was für den gesamten Umgang dann mit der Bevölkerung, der Untermenschenbevölkerung konstitutiv ist, sich dort auch eben rassialisiert. Und im Anschluss daran wäre jetzt meine Frage, ihr auch Ausführungen vom Merkert jetzt gefunden, in denen er sich spezifisch zu den Frauen in den Kolonien äußert oder auch zu gefährlich vermischenden Sexualitätspraktiken in den Kolonien? Und wenn ja, könnte man da auch auf der Ebene eine Kontinuität in dem Denken und Handeln von Merker zwischen dem, was er in den Kolonien bezüglich Frauenhass und so betrieben hat und dem, was nachher in Deutschland gelaufen ist, herstellen?
Dazu muss ich klare Antwort geben, nein. Ich glaube, das liegt an zwei Gründen. Der erste ist, ich habe in Material über Merker in den Archiven zu bekommen, war sehr schwierig. Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich welche zusammen hatte und das Buch dann wenigstens schon mal so planen konnte. Da habe ich nichts derartiges gefunden. Also es gibt im Militärarchiv in Freiburg einen Nachlass von ihm, so viele, so große Briefe, die er hauptsächlich an seine Mutter geschickt hat. Ich habe nichts gefunden thematisch dazu. Ich glaube, da ich mich ja auf Archive in Deutschland beschränkt habe, in Namibia findet man viel mehr Material zu seiner Tätigkeit dort noch. Dort könnte man das garantiert, würde man etwas finden. Aber das hat dann einfach so meine Kapazität übersteigert. Ja, und das Zweite ist, dass ich das durchaus als Anregung nehme, dass man darüber doch mal nachdenken sollte und durchaus darüber etwas publizieren sollte.
Ja, von mir auch erstmal ein großes Dankeschön für den interessanten Vortrag. Ich muss jetzt gleich nochmal an das Zitat von Bernd Höcke denken, dass Deutschland seine Männlichkeit verloren habe und wer seine Männlichkeit verloren habe, habe auch seine Wehrhaftigkeit verloren. Also das knüpft ja eigentlich 1:1 genau an diese Vorstellung von Männlichkeit und von sozusagen Kriegsbereitschaft und Nationalismus an. Mich würde aber noch mal ein bisschen mehr interessieren, was ihr so für Quellen gefunden habt für diese sozusagen Städtebezwingerei von Herrn Merker und dem auch sozusagen gerade die Erfurter Quellen, würde mich einfach interessieren.
Ja, das war Literatur, Sekundärliteratur, aber auch Primärliteratur. Also zum Beispiel Merker hat ein Opus Magnum geschrieben, vom Kaiserheer zur Reichswehr heißt das, in dem er sehr detailliert seine Einsätze beschreibt. Und sonst habe ich eben aus seinen persönlichen Briefwechseln hauptsächlich vieles entnommen. Also schwierig darüber hinaus zu forschen, es gibt da nicht so viel, also das war ein Punkt, der mich gerade daran auch gereizt hat, das, was eben vorhanden ist, zusammenzutragen. Das gab es im Bundesarchiv in Berlin, gibt es einiges über seine Zeit in Südwestafrika, im Militärarchiv Freiburg hauptsächlich über die Freikorpsgeschichte, aber auch Südwestafrika. Ja, es gibt ein paar Druckwerke von ihm, die existieren nur in einem Exemplar noch, also in der Nationalbücherei in Leipzig war ich und konnte also die 2-3 Publikationen, von denen es nur ein einziges Exemplar gab, durfte ich da einsehen. Also die Recherche und die Aktenlage, die war schon etwas schwierig.
Wenn es gerade erstmal keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich mich vielleicht ganz kurz einreihen. Und zwar würde mich interessieren, wie repräsentativ ist diese Biografie von Merker? Also gibt es da ähnliche Beispiele von führenden oder doch Militärs in der vorderen Reihe, die diese diese ähnliche, also Funktion sowohl in Kolonialgebieten als auch dann später den Korps einnehmen? Und dann vielleicht auch als zweites noch, gibt es eine, wenn man so will, Nachwirkung von der Figur Merker, also vielleicht erst mal Ende der 20er Jahre, so während der Krisenzeit der Weimarer Republik, wie wird er da irgendwie von gegen Gegnern der Republik vielleicht als Figur irgendwie stilisiert, so wird er als Vorbildfunktion gesehen und gibt es das vielleicht sogar in der Zeit darüber hinaus noch?
Ja, also das sind zwei schon ziemlich wesentliche Fragen. Die Biografie ist durchaus repräsentativ. Es gab einige Militärpersonen, die auch an führender Stelle in China, Südwest- und Ostafrika gekämpft haben und anschließend als Freikorpsführer in Erscheinung traten. Die bekanntesten sind Leto Vorbeck, mit dem Merker eine erstaunlich ähnliche Biografie hat. Hermann Erhardt, von dem wir hier ein Plakat gesehen haben, oder der Ritter von Epp. Das waren eigentlich die bekanntesten. Es gab darüber hinaus noch etliche. Also es taucht auch dann bei Merker selber häufig auf, als ich dort im Einsatz war, begegnete ich wieder von einem anderen Freikorps, einem alten Bekannten aus afrikanischen Zeiten und so. Also es gibt da durchaus eine gewisse Kontinuität und Entwicklung auch. Was dann später nach Merkers Tod geschah. Also ich habe mich natürlich, oder man fragt sich automatisch, was wäre denn geschehen, wenn er nicht so früh schon gestorben wäre. Wäre er jetzt Nationalsozialist geworden oder nicht? Das kann man nicht beantworten, darüber kann man nur spekulieren. Er war ja Monarchist, er hat einem Weltbild angehangen, das nicht unbedingt das der Nationalsozialisten war. Er wurde aber hofiert im Dritten Reich. Es wurden nach ihm Straßen benannt und Denkmäler errichtet, wobei er nicht so im Zentrum der Öffentlichkeit stand wie etwa Leto Vorbeck oder Ritter von Epp, der ja selber dann oberster Kolonialherr im Dritten Reich noch war und die da auch noch lebten. Es gibt eine Schrift des Stahlhelm aus dem Jahre 1933, über das Freiwillige Landesheerkorps und Merker, wo er als glühender Nationalist und großes Vorbild bezeichnet wird. Man muss allerdings dann sehen, dass der Stahlhelm dann auch nach und nach entmachtet wurde und in die SS überführt wurde. Es handelte sich also im Grunde um eine Methode, solche Personen und Ideologien als Vorbild deutlich zu machen, aber sie gleichzeitig auf ein Abstellgleis zu stellen, weil ihre Ideologie, Merker, Leto, Epp, Erhardt, war nicht die Ideologie der Nazis. Dann nach 1945, wir hatten das gestern, hatten wir ja eine Lesung in Weimar und da hatte ich dann gesagt, also in Westdeutschland, in der BRD, Merker war irgendwie, tauchte also nur ganz selten mal so am Rande auf. Also ich bin zuerst auf ihn gestoßen, über Berichte über die Novemberrevolution in Braunschweig und die auch teilweise ziemlich ausführlich waren, aber in der Regel damit endeten. Im April 1919 marschierte Merker mit seinem Freikorps in Braunschweig ein. Punkt. Mehr nicht. Das kam mir schon immer irgendwie komisch vor, warum über diesen Menschen eigentlich irgendwie nicht auch trotz Suchen in Publikationen und so nicht zu finden war. Und als ich dann eben erfahren hatte, dass er in den Kolonien vorher tätig war. Und da ich mich für deutsche Kolonialgeschichte schon seit langer Zeit interessiere, war das also das Verbindungsglied, das, ja, kann man sagen, das dann auch zu diesem Buch hier führte. Also er war in der BRD, war er quasi unbekannt. Obwohl, wie gesagt, sein Name im Zusammenhang mit der Niederschlagung der Rätebewegung natürlich auftauchte. Er musste ja auftauchen, aber er tauchte nur so im Nebensatz auf. In der DDR war Merker mit dem Begriff Merker-Truppen wesentlich bekannter. Wobei gestern in Weimar zwei Leute meinten, sie müssen jetzt mal zugeben, sie hätten davon auch noch nichts gehört. Das waren allerdings jüngere Menschen. Also in der DDR-Literatur, in der Historiografie findet man durchaus weitere Erläuterungen über ihn, und er taucht auch häufig in der Belletristik auf. Also ich habe da jetzt zuletzt mal in einem Roman von Bruno Apitz gelesen, da tauchen so alle 10, 20 Seiten taucht auf, die Merker-Truppen sind jetzt hier oder da oder kommen gleich. Und auch in anderen, also in der Sach- wie auch in der belletristischen Literatur war er in der DDR durchaus vorhanden. Im Westen allerdings gar nicht.
Um da gleich anzuschließen, wie ist es denn heute mit, gibt es ein Gedenken an ihn innerhalb, insbesondere jetzt innerhalb von neuen, auch paramilitärisch agierenden Verbindungen? Du hast jetzt vor allem von Parallelen gesprochen, aber eben ist er da in solchen Kreisen auch eine Figur, auf die man sich explizit, also jetzt nicht nur er, sondern auch andere Freikorps, Personen mit kolonialer Vergangenheit, auf die man sich bezieht, unter eben auch positivem Herausstellen von seinem kolonialen Engagement. Gibt es vielleicht auch Menschen, die dann da in Dresden seinen Grabstein besuchen und so? Also geht es so weit oder nicht? Ja.
Ich kann die Frage wieder nicht so richtig beantworten. Als ich in Dresden auf dem Nordfriedhof war, wo ich auch dieses Foto gemacht habe, also dieser Dresdner Nordfriedhof, ich weiß nicht, ob da jemand schon mal gewesen ist, der ist riesig. Und der liegt mitten im Wald, man läuft und läuft und denkt, man verläuft sich jetzt komplett, und irgendwann steht man davor und hat ein riesiges Areal vor sich. Es war allerdings kein Mensch zu sehen. Wo sollte ich jetzt die Grabstelle von Merker finden? Es gab auch keine Tafel oder was, wo das drauf stand. Dann bin ich da erstmal rumgeirrt, und dann habe ich irgendwann mal jemand gesehen in weiter Ferne, das war der Friedhofsgärtner. Und den habe ich dann gefragt, wo ist denn das Grab von Merker? Er konnte mir das auch sofort sagen. Ich bin dann dahin, habe ein paar Fotos gemacht und bin dann wieder weggegangen und durch das Tor vom Friedhof durch. Daneben in einem kleinen Häuschen saß der Friedhofswärter und streckte, als er mich sah, den Kopf aus dem Fenster und meinte, sagen Sie mal, der Merker, war das eigentlich ein guter oder ein böser? Ja, wir sind dann in ein anregendes Gespräch gekommen. Na gut, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen verlaufen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich bin dann von wem, dem ich das erzählt habe, darauf hingewiesen worden, den Friedhofsgärtner mal zu fragen, ob denn Leute zu Merkers Grab gehen, ob es irgendwelche bestimmten Tage gibt, wo da Bewegung zu erkennen ist. Das hätte ich tun sollen. Falls ich da jemals noch hinkomme, werde ich das dann machen. Also Merker als Identifikationsfigur der extremen Rechten ist mir bisher nicht untergekommen. Er könnte es natürlich werden. Ausgeschlossen ist das nicht.
Auch nochmal von mir vielen Dank für den ganz tollen, für die ganz tolle Lesung, den ganz tollen Vortrag. Im Prinzip hast du ja in dem Buch eigentlich so eine These, die ziemlich verbreitet ist, so über Kolonialismus, nämlich die von den Kolonien als den Laboratorien oder Experimentierfeldern der Moderne, wo halt bestimmte Herrschaftstechniken entstehen, die dann eben in die Heimatländer nach Europa quasi zurückwandern. Hast du eben anhand des Kriegshandwerks da von dem Merker, finde ich, ganz toll konkretisiert. Mich würde noch mal interessieren, gibt es da eine breitere Forschung, historische Forschung zu diesem Zusammenhang deutsche Kolonien Freikorps, also zum Beispiel zu Netto Vorbeck oder diesen anderen Ritter von Epp, oder bist du da wirklich der Erste, der dieses Feld betritt und dieses Thema erforscht? Wenn es da noch weitere Forschungen gibt, wie würdest du die einschätzen? Worin unterscheidet sich dein Zugang von den anderen Forschungen? Falls es die nicht gibt, wie würdest du diese Lücke erklären?
Ich bin nicht der Erste, der diesen Zusammenhang komplett erklären kann. Ich bin aber der Erste, der diese Frage gestellt hat. Die Verbindung zwischen Kolonialgeschichte, Niederschlagung der Novemberrevolution anhand der Frage, was haben diese Leute, die in den Kolonien tätig waren, dann gemacht, als sie in das Deutsche Reich zurückgekommen sind. Das war also eine Hauptfrage, der ich nachgehen wollte, und ich sage, ich habe das nicht erschöpfend behandeln können, aber zumindest ansatzweise, denke ich mal, oder zumindest da Anregungen geben können. Und diese Auseinandersetzung, die stattfindet über das Verhältnis Kolonialismus, Nationalsozialismus, die finde ich sehr spannend. Die ist ja sehr stark mit dem Namen Jürgen Zimmerer verbunden. Und ich sage jetzt mal ganz offen, dass ich mehr oder weniger ein Anhänger seiner Theorien bin. Wobei die oft, er sagt es selber, ich sage das auch, in einen völlig missgedeuteten Zusammenhang gestellt werden. Er hätte jetzt behauptet, der Weg führe von Windhoek nach Auschwitz, also der Faschismus wäre ein Produkt des Kolonialismus. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist, hat er auch immer dementiert. Und ich bin mit ihm der Meinung, es führt keine Einbahnstraße von Windhoek nach Auschwitz, aber es ist eine von vielen Zubringerstraßen. Also so viel zu dieser Diskussion.
Wenn ich vielleicht gleich nochmal nachfragen darf, wurde dein Buch von so bisher von so deutschen Historikern, Historikerinnen, aufgenommen, besprochen? Wie haben die darauf reagiert?
Ich komme jetzt nicht aus dem universitären Rahmen und von daher ist das schon mal schwierig, da überhaupt eine Reaktion zu erhalten. Es sind also mehrere Rezensionen erschienen in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft im historisch-politischen Buch oder auch in politisch linken Zeitungen und Zeitschriften, Analyse und Kritik, Neues Deutschland, Neue Junge Welt, kommt demnächst was. Ich stehe in einigermaßen Kontakt mit Klaus Gietinger, der sich ja auch sehr intensiv zumindest mit der Novemberrevolution beschäftigt. Ja, das ist, es ist schwierig, Reaktionen zu bekommen. Man muss da doch schon selber auch schon dem zuarbeiten. Es ist auch nicht so ganz so einfach, Lesungen zu machen. Manchmal ist es relativ einfach und gut, wie zum Beispiel jetzt, wir machen hier so eine Art Thüringen-Tour, gestern Weimar, heute Erfurt, morgen Suhl. Aber in der Regel, wenn man also keinen bekannten Namen hat, sage ich mal, und man schreibt eine Biografie über Merker, dann bekommt man als Reaktion, das interessiert doch keinen. Das ist so ein Nischenthema. Ich dagegen bin der Ansicht, dass das überhaupt nicht so ist, weil es geht, im Grunde geht es weniger um Merker als um Kolonialismus, Freikorpsbewegung, Novemberrevolution, Entstehung des Faschismus. Also es gibt Biografien, zum Beispiel über Leto Forbeck gibt es mehrere, da ist aber dieser Zusammenhang wird nicht hergestellt. Da stehen dann die Kolonialerfahrungen relativ zusammenhanglos mit den Geschichten aus den Freikorps, wo ich da so das Gefühl hatte, das ist jetzt nur zwangsweise dazu gesetzt worden, weil sonst die Biografie unvollständig wäre. Und ich bin aber demgegenüber davon ausgegangen, dass dieser Zusammenhang sozusagen konstitutiv für das Buch sein sollte.
Dann noch einmal ganz herzlichen Dank für die spannende Lesung und die Vorstellung und auch, dass Sie uns mitgenommen haben, ein Stück weit auf Ihren eigenen Weg durch diese Geschichte. Und ja, damit würden wir dann den heutigen Abend schließen und genau, noch einmal vielen Dank. Ja.